Einen wunderschönen guten Morgen, der Doppelerfolg-Podcast. Digitale Vertriebshebel, die niemand nutzt oder kaum jemand nutzt, Andreas. Würde ich heute gerne mit dir drüber sprechen.
Das klingt total super. Jetzt ist die Frage, was meinst du mit digitaler Vertriebshebel?
Der massive Zeitverlust und manuelle Arbeit im Vertriebsprozess.
Okay, und mit Zeitverlust meinst du jetzt nicht, dass vermeintlich der Außendienst den ganzen Tag im Freibad hockt, sondern was anderes?
Nein, damit meine ich, dass im Prinzip der Außendienstler oder generell das Vertriebsteam 70% ihrer Zeit mit manueller Arbeit verschwenden und administrative Aufgaben erledigen, anstatt tatsächlich wirklich mehr Zeit damit zu bringen, beim Kunden zu verkaufen. Kann man einiges tun, tatsächlich.
Kann ich aus Erfahrung bestätigen. Ich kenne sogar noch eine andere Studie, aber ehrlich gesagt nicht mehr die Quelle von früher, dass Vertriebler nur 15% ihrer Arbeitszeit beim Kunden verbringen.
Genau.
Das heißt, sie müssten ja 85% ihrer Zeit quasi mit administrativen Dingen beschäftigt sein. Kriege ich die Quelle nicht mehr zusammen, tut mir leid. Aber selbst 30% wäre ja noch nicht gut genug dafür, dass ich jemanden habe, der nur Vertrieb machen soll und dafür auch nur bezahle.
Genau, das ist es. Und das Ziel sollte ja sein, dass man diese Zahlen genau umdreht.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir es ja nur schaffen würden, aus den 30% 60% zu machen, also noch nicht mal 70-30 andersrum, sondern nur, müsste ja auch mindestens das Doppelte an Vertriebserfolg rauskommen. Jetzt kannst du dir als Hörer ja mal die Frage stellen, was das bedeuten würde, wenn dein Vertrieb doppelt so viel Zeit in echten Kundengesprächen oder in echten Vertriebsaktivitäten unterwegs wäre, ob du mit dem doppelten Umsatz dann auch zufrieden wärst.
Und wenn du dann noch schaffst, dass tatsächlich die Gespräche, die stattfinden, mit Kunden stattfinden, die eine hohe Relevanz haben, also nicht nur du für deinen Kunden eine hohe Relevanz hast, sondern auch der Kunde für dich in Sachen Abschluss eine hohe Relevanz hat.
Will, meinst du sozusagen, weil er ein berechtigtes Kaufinteresse gerade hat.
Ja. Ich meine, du warst ja jetzt lang genug tatsächlich im Außendienst. Wenn du dich ins Auto setzt und losfährst und zu irgendeinem Kunden fährst, Ewigkeiten, und es war letztendlich ein schöner Ausflug, hast ein nettes Gespräch geführt oder sowas, aber hast letztendlich bei einem Kunden gesessen, der gar nicht dein Kunde ist. Und das hätte man ja wissen können, wenn man sich vorher drum gekümmert hätte. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei dir so war.
Nee, also ich sag mal, das Szenario, also sag mal, ich kann zumindest für mich jetzt in meiner Vergangenheit das Szenario ausschließen, dass ich zu Kunden gefahren bin, wo ich dann hätte ausschließen können, dass es nicht mein Kunde ist. Ja. Was aber durchaus, es gibt zwei Szenarien, die eine Rolle spielen. Aus meiner Erfahrung, und jetzt korrigiere mich gerne, Szenario Nummer eins ist, die Leute beschäftigen sich in der telefonischen Akquise mit Kunden, die nicht erreichbar sind, die nicht da sind, was auch immer. Also telefonische Akquise, dass ich da mit den Falschen spreche.
Ja.
Und es gibt ein zweites Szenario, wo ich schon sagen würde, also ich hoffe, dass das für das andere kein Thema ist, sondern das zweite Szenario ist, du bist zwar beim richtigen Kunden, der prinzipiellen Bedarf an deiner Themenwelt hat, aber gerade kein Interesse oder kein Bedarf oder kein Dings, aber grundsätzlich richtiger Zielkunde, aber gerade keine Kaufbereitschaft, keine Kaufmöglichkeit, weil er zum Beispiel vielleicht gerade beim Wettbewerber einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Das ist natürlich gefühlt auch Zeitverschwendung, die vielleicht nicht ganz so viel Zeitverschwendung ist, weil sie vielleicht ja auf die lange Sicht irgendwas bringt. Aber natürlich Luxus wäre, du hast in der telefonischen oder in der Terminanbahnungsgeschichte eine hohe Qualität an Daten, um mit den Richtigen zu sprechen und im besten Fall natürlich nur mit den Leuten zu sprechen, die konkret auch einen Bedarf haben. Das war natürlich Champions League. Jetzt ist die Frage an Herrn Mütters. Geht das?
Naja, natürlich geht es. Ich will die Kurve jetzt noch kriegen, weil ich habe ja jetzt wieder irgendwie impliziert, dass niemand die notwendige Recherche macht, die es braucht. Also ich würde das gerne noch so ein bisschen abschwächen. Also es reicht schon aus, ja, wenn ich manuell recherchiere. Und das frisst Stunden über Stunden über Stunden, dass ich da irgendwas suche oder irgendwelche LinkedIn-Pages manuell durchscrolle und irgendwelche Excel-Listen pflege oder es in irgendwelche anderen Tools reintrage und die Kontakte, wie soll ich sagen, versickern in den ganzen Tools, in den ganzen Listen zwischen den Kollegen, die sich dann auch nicht abstimmen. Vielleicht gibt es auch keine Systematik oder einen Prozess oder so. Also wie gesagt, ich wollte jetzt nicht verärgern dadurch, von wegen, ihr macht alle nichts. Vielleicht fehlt halt einfach die Systematik, die das dann zielführend macht.
Ja, naja, und es fehlt halt oft, und das kann ich einfach aus der Praxis sagen, auch heute noch, es fehlt oft ja auch die Idee, dass es anders gehen könnte, als man vielleicht die letzten 10 Jahre seit der Erfindung des Internets, also für die, die uns jetzt nicht sehen, ich habe da so ein paar Gänsefüßchen noch dazu gemacht, das gibt es natürlich schon länger, aber so mit alten Gewohnheiten in heutigen Technologien vermeintlich noch immer noch unterwegs sind, wie man vor 10, 20 Jahren vermeintlich was Neues gefunden hat.
Ja.
Magst du uns ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was denn sich vielleicht, was möglich ist heute in Zeit?
Naja gut, ich meine, was ist möglich? Letztendlich, wenn wir jetzt anknüpfen, was wir jetzt gerade gesagt haben, eine Systematik zu haben, wäre halt schon mal gut. Ja, also das fängt schon damit an, dass man eben einen Prozess hat, der vermeidet, dass man Daten fragmentiert. Dass Kollegen vielleicht auf denselben Daten arbeiten, die ich jetzt gerade versuche zu qualifizieren oder sowas. Dass es einfach klar ist und eine Struktur besteht, die es ermöglicht, wirklich einen systematischen Sales-Prozess, Verkaufsprozess, Vertriebsprozess einfach zu durchlaufen. Das ist schon mal das Erste. Ja.
Also setz dir erstmal voraus, ich habe überhaupt schon mal erstmal einen Prozess mir mal bewusst gemacht aus Dingssicht. Genau. Also das, glaube ich, haben die meisten, ja, das würde ich mal voraussagen. Aber ob dann wirklich klar ist, welcher Schritt an welcher Stelle zu tun hat, weiß ich nicht. Meine Erfahrung ist oft in vielen Vertriebsunternehmen, auch heute noch, wie gesagt, dass man da steht und sagt, ja, wir brauchen jetzt Neukunden, gerade in Schwierigkeiten wie schwierigen Phasen wie jetzt. Ja, wir brauchen Neukunden, weil vielleicht der eine oder andere Bestandskunde verloren gegangen ist. Und dann hast du aber halt quasi, dann sagt der Vertriebler oder das Vertriebsteam so nach dem Motto, ja, wie geht's richtig? Und dann kommt halt nichts. So, und dann macht man halt nach bestem Wissen und Gewissen.
Ja, also was ich jetzt gerade gesagt habe, war wieder viel zu abstrakt. Ja, also es ist ja eigentlich ganz einfach. Erstmal braucht man Daten. Ja, man muss erstmal gucken, dass man Daten hat und dass man dann mit dieser Struktur, mit diesem Prozess Qualität in die Daten reinbringt. Und je höher die Qualität in den Daten ist, umso, ja, vielversprechender sind natürlich die Gespräche, die daraus erfolgen. Das kann man machen. Man muss halt gucken, dass die Datenqualität steigt.
Also das heißt, ich suche mir eine Top-100-Liste aus einer Fachzeitschrift.
Ja.
Meiner Zielkundschaft vermeintlich. Ja. Wer sind die größten 100 Unternehmen? Sowas kenne ich aus der Vergangenheit noch. Sowas gab es bei uns früher immer. Und dann hat man das rumgeschickt, hat noch den Vertriebler vielleicht dazu geschrieben und sagt, Motto, hier, guck mal, kümmere dich.
Ja. Gut, und was passiert da als nächstes? Also es wird sich dann irgendein armer Tropf...
Also ich meine, die meisten kanntest du ja davon schon, die vermeintlich dann noch nicht kanntest. Dann hast du dir die Webseite aufgerufen, hast du dir natürlich die Dinge angeguckt und hast natürlich versucht, irgendwie in irgendeiner Form dann einen Termin zu kriegen, ja, blöd gesagt.
Ja, genau, aber du hast dir wahrscheinlich erstmal die Webseite angeguckt
und
hast gelesen und gelesen und gelesen und dann
habe ich versucht, mich einzulesen, dann habe ich versucht rauszufinden, wer sind die Entscheider. Also klar, findest du einen Geschäftsführer, findest du ja schnell, ja, aber du rufst ja nicht einfach einen Geschäftsführer nur so an, das heißt, du musst dein Profil anschauen, du musst gucken, wer ist der, wie tickt der.
Mach's ruhig ein bisschen ausführlicher, gehst dann auf LinkedIn, suchst den Kontakt raus, hast dann die Profilpage, die liest du dann durch, guckst dir, was der gepostet hat.
Und ja, da geht's ja schon wieder los, da geht's ja schon wieder mit der Frage los, klickst du jetzt die LinkedIn-Page von dem an oder nicht, weil du dir die Frage stellst, wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich den jetzt anklicke oder nicht. Also gibt es ja wieder, können wir ja auch schon eine halbe Stunde drüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Grundsätzlich brauchst du halt die Daten, weil er sieht ja theoretisch, dass ich auf seiner Page war. Ja? So, jetzt kann man ja sagen, ist jetzt gehört Vertriebsarbeit. Der andere sagt sich, nee, kann ich ja nicht machen, ich will ihn ja nicht stalken. Jetzt können wir natürlich sagen, ist eine Business-Seite, aber dann geht es ja weiter, was gucke ich, Facebook, Instagram und Co. Ich mag halt was zum Menschen rausfinden, weil ich will halt wissen, wie der Mensch tickt und wie ich den ansprechen kann.
Ja,
auf welchen fachlichen Themen und aber natürlich, wie auch kommunikationstechnisch unterwegs ist. Und das frisst dann halt
dich,
gut und gerne Zeit.
Genau, ist in dem Kontext hier aber richtig. Ne? Es ist ja wichtig, einfach zu wissen, mit wem du es zu tun hast. Aber du hast jetzt gesagt, es frisst Zeit. Wie viel Zeit frisst es denn? Also ich würde mal so schätzen, so eine manuelle Recherche, mal locker 3 Stunden, würde ich sagen, wenn man das gewissenhaft macht.
3 vielleicht nicht. Ich hätte jetzt gedacht, Minimum 1 Stunde. Kann ja schnell lesen, aber lass es 1 Stunde sein. 1 Stunde pro Kontakt ist halt eine Menge Zeit.
Kommt auch darauf an, wie gut Daten zu diesem Kontakt verfügbar sind.
Ja, ja, klar, also aber jetzt nehmen wir mal nur 1 Stunde und du hast eine Top 100, da hast du auch schon 100 Stunden.
100 Stunden.
So, 100 Stunden heißt laut Theorie Arbeitsvertrag 40 Stunden im Vertrieb, was vielleicht nicht immer stimmt, aber wurscht. Dann hast du halt 2,5 Wochen nur Recherche gemacht. So. Kann man die Frage sich stellen, was kostet ein Vertriebler, der 2,5 Wochen Recherche hat? Weniger als Fixgehalt, sondern es geht ja darum, dass er in diesen 2,5 Wochen oder diesen 100 Stunden dann nicht in einem aktiven Verkaufsgespräch ist. Das ist teuer.
Also, das ist teuer.
Ja. Konkretes Beispiel, das teuerste an der Messe waren nicht die Standgebühren, die waren auch schon hoch, aber das teuerste an der Messe war, das ganze Vertriebsteam in Deutschland zusammenzuziehen für 4-5 Tage Branchenmesse. Ja? Das war das teuerste, weil dann hast du 4-5 Tage lang quasi keinen echten Abschluss. Klar, du bereitest Dinge vor und kannst alles rechtfertigen, alles super, aber es ist natürlich erstmal ein Kostenfaktor, wenn Zeit eine Rolle spielt, den man halt betrachten muss, weil es nicht die EDA-Kosten sind.
Zeit spielt eine Rolle. Dann geht es ja heutzutage immer sofort um den Return on Invest. Ne? Also du musst das ja erstmal wieder einspielen, was du da jetzt alles rausgefeuert hast. Da habe ich dann auch immer eine sehr, sehr interessante Diskussion mit Kunden. Wie viel darf denn eigentlich so ein Lead kosten? Ist immer die Frage. Und interessanterweise geht es immer ganz furchtbar günstig, so im Cent-Bereich oder massiv viel, ganz, ganz viel. Das muss aber beides nicht sein. Also ich glaube, mit der richtigen Herangehensweise, mit der richtigen Systematik, kannst du das relativ ökonomisch realisieren, diese ganze Geschichte.
Naja, also ich glaube, um die ganz billig kaufen, die haben es halt noch nicht verstanden, was sie für einen Schaden anrichten quasi in der Vertriebsgeschichte.
Lass uns die Geschichte doch einfach kurz, wie soll ich sagen, anschaulich machen. Wenn ich jetzt 2 Cent für einen Kontakt ausgebe.
Ja.
Ja, und ich habe vielleicht das Glück, dass da tatsächlich ein Termin rausspringt für diesen 2 Cent Kontakt. Und mein Mitarbeiter, der jetzt gerade seine 100 Stunden Recherche, hat er ja nicht gemacht. In dem Fall tatsächlich, aber der setzt sich ins Auto und fährt dahin. Und verbringt im Prinzip einen ganzen Tag, fährt dahin, führt das Gespräch, kommt wieder zurück, geht dann noch essen, Spesenrechnung etc. Was kostet denn dann dieser Kontakt, wenn er nicht kauft? Opportunitätskosten. Spricht keiner drüber.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich meine, wenn da jetzt das Richtige rauskommt, also ich meine, diese 2-Cent-Liste, du hast ja jetzt gesagt, da kommt ein Termin raus, aber der muss ja erstmal bearbeitet werden, diese 2-Cent-Liste, dass da auch Termine rauskommen können überhaupt.
Gehen wir einfach auf den Baumarkt-Sprech. Ja, wer billig kauft, kauft zweimal, weil das ist letztendlich das, worauf es dann rausläuft, ja, also die vermeintlich günstigen Leads werden wahnsinnig teuer, weil sie einfach nichts bringen.
Ja, weil sie ja eben in der Terminanbahnung,
genau.
Die Daten, da musst du telefonisch angehen, du musst sie entweder werbetechnisch irgendwie angehen, also Dialogmarketing, bla 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 oder E-Mail, bla, was auch immer, musst du ja bearbeiten und es kostet Zeit und Geld. Und dann ist die Frage, was kommt dabei raus? Ich glaube, die andere Gruppe, die du angesprochen hast, die ja sagt, hey, das darf auch viel kosten, ja. Die hat schon verstanden, weil sie mit Zahlen, Arithmetiken arbeiten und sagen, hey, was bringt mir ein Neukunde? Klammer auf, Folgegeschäft, ne? 75-95%, bla bla bla, liegen dahinter.
Ja. Ja.
Was bringt mir ein Neukunde auf Lifetime, also Customer Lifetime Value? Dementsprechend habe ich dann noch eine Quote, wie viele Ersttermine ich verwandle in einen Neukunden. Das heißt, der eine braucht vielleicht 3 oder 4 oder 5, der andere braucht vielleicht nur 2 Termine, 2 Neukundengespräche, um einen Neukunden daraus zu machen. Und dann kann ich mir ja genau ausrechnen, was auch die Lead-Generierung, blöd gesagt, kosten darf.
Ja.
Und das Spannende ist ja, und ich mag noch einen Aspekt ergänzen, bevor du jetzt gleich weiter auflöst, selbst wenn ich ja jetzt eine Stunde Recherche betreibe.
Ja.
Und mir dieses Wissen anschaffe, dann habe ich das in meinem Kopf.
Ja.
Aber nicht in irgendein, ich schreibe das ja nicht in ein CRM-System.
Ja.
Das heißt, das ist natürlich auch Kopfhoheit im Kopf des Vertrieblers. Und wenn der Kopf rollt, weil er gehen muss oder gehen will oder gegangen wurde, will, wie gesagt, was auch immer, dann ist dieses Wissen ja auch wieder weg. Das heißt, der nächste Vertriebler muss sich ja auch erstmal wieder in dieses Branchenwissen einarbeiten. Der muss genauso erstmal in die Recherche wieder anfangen und der fängt wieder bei der Top 100 mit seiner 100 Stunden Recherche an.
Und da sind wir wieder bei der Fragmentierung der Daten. Ja, das ist genau das. Oder du hast eben einfach in der Excel-Tabelle auf deinem Notebook und es wird aus dem Auto geklaut beim Vertriebstermin und kein Backup gemacht.
Ja, die lagen jetzt vielleicht schon in der Cloud, aber...
Ja,
aber die Excel-Tabelle, die ich, vielleicht weiß es ja von noch gar keiner, dass es die Excel-Tabelle gibt und wie gesagt, wenn ich mal nicht mehr da bin, dann bin ich nicht mehr da.
Warum sage ich das jetzt alles? Also es ist ja immer so, da beißt sich die Katze halt in den Schwanz. Ja? Also wenn jetzt wirklich eine Anreicherung von einem wertvollen Kontakt jetzt mal 2-3 Euro kostet, auch vor allem gerechnet auf das, was ich ja an Umsatz mache auf diesem Kunden, dann ist es nicht viel verglichen mit Spray and Pray, und irgendwelchen Lehrterminen, Lehrfahrten von meinen Vertriebsmitarbeitern. Oder ja. Nur denen, die den Termin irgendwie in-house vorbereiten.
Also ich
da
kann
wollen
ja
wir noch, jetzt irgendwie hin.
Ja, ich kann dir da noch zu was sagen. Also ich meine, mal abgesehen davon, dass du jetzt sagst, 2-3 Euro wahrscheinlich für einen Lead, der ja auch relevant ist. Und du sortierst ja frühzeitig auch falsche Leads aus.
Ja.
Das heißt, du hast ja eine viel größere Anzahl an Billig-Leads, versus einer klein, deutlich kleineren Anzahl an qualifizierten Leads. Also das müsste man jetzt ja nochmal definieren, dass das ja nicht beides n-mal ist, sondern das eine ist n-mal, das andere ist x-mal. Aber ist ja wurscht. Sondern das Thema ist ja auch Frustration. Also ich erlebe das ja immer wieder, ja, auch wenn ich Verkaufstrainings gebe und dann hinterher manchmal noch so Leadlisten rumgereicht werden und sagt dann, so, jetzt guckt er mal in der Akquise, was hier geht. Ja, manchmal machen wir das dann tatsächlich live gemeinsam. Wenn du halt von den ersten 5 Daten, die du anrufst, dann 3 halt nicht erreichst oder die Daten halt Schrott sind, weil nee, den Ansprechpartner gibt es nicht mehr und so weiter. Ja, da ist die Motivation, den Rest der Liste zu bearbeiten, natürlich auch im Keller.
Ja.
Also das ist dann so auf der emotionalen Ebene, wenn Vertriebler keinen Bock mehr hat, dann hat er keinen Bock mehr. Und dann hat er sich frühzeitig festgelegt, dass halt scheiße ist, die Liste. Und dementsprechend will er sich jetzt zukünftig ja nur noch beweisen, dass die Liste Schrott ist. Und dementsprechend ist natürlich da auch nochmal ganz viel Schaden angerichtet.
Ja, also wir gehen jetzt nicht darauf ein, was vor allem auch der Kontakt erwartet von dir, wie er angesprochen werden will, etc. Hatten wir auch, glaube ich, in einer anderen Episode schon. Spielt damit rein. Ein Schritt in Richtung Auflösung ist halt einfach, Firmen sitzen teilweise auf einem Tool-Stack, auf einem Tech-Stack, ja, der durchaus wertvoll ist. Der ist halt nicht, wie soll ich sagen, da ist halt keine Systematik drin. Ja, und da wäre halt der erste Schritt, auch dann in Richtung systemische Automatisierung, mal drüber nachzudenken, was habe ich hier denn eigentlich? Und wofür kann ich das denn nutzen? Und macht alles das, wie ich das nutze, denn wirklich so Sinn? Also, dass man Systeme einfach verbindet, statt nur einfach das zu verwalten, was man da jetzt hat. Weil ich bin mir relativ sicher, und das ist zumindest bei den Kunden, die ich jetzt besucht habe in der letzten Zeit, da ist immer sehr viel Potenzial da. Aber es wird halt einfach nicht ausgenutzt, weil niemand drüber nachdenkt.
Ja, und man hat natürlich halt einen Anbieter-Deck oder Tools-Deck, wie du es nennst, ja, CRM-System als Beispiel.
Ja.
Wo ich natürlich nicht weiß, wie sicher sind meine Daten, wo sind die, wo liegen sie. Jetzt haben wir ja nun gerade sondern vielleicht sogar der weltweit führende CRM-Systemanbieter, der ja nun auch gerade durch die Presse wieder geistert, wo vermeintlich viele Daten verloren gehen etc. pp. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es noch nicht. Das sind natürlich auch Risiken, die damit einhergehen, wenn ich das in irgendeinen Cloud-Dingern liegen lasse, oder?
Ja, also man muss sich das natürlich alles überlegen. Es gibt ja auch Vorschriften letztendlich, die reglementieren, was ich mit Daten machen darf. Ich darf ja nicht alles tun. Und ich weiß nicht, ob wir da oder wie viele Baustellen wir da tatsächlich haben oder jetzt aufmachen sollten in diesem Kontext. Ja, also du musst natürlich über die Datenschutzgesetze und Vorschriften nachdenken, auf jeden Fall. Und dazu gehört natürlich auch, wo diese Daten gespeichert sind. Also gibt ja die meisten CRM-Platzhirsche sind jetzt keine Deutschen. Das ist auch nicht der, den du jetzt angesprochen hast, ne? Sondern es sind halt datenschutztechnisch schon.
Nicht Europäer,
ja, genau. Ja, aber ich glaube, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Ich glaube, in dem Kontext, den wir jetzt gerade besprechen, macht es eigentlich dann halt echt wirklich mal mehr Sinn zu überlegen, wo sind denn eigentlich meine Daten und welche Qualität haben die? Ja, weil teilweise ist es ja so, dass die Proppen voll sind auch mit Daten, aber dass die Daten eben einfach nicht mehr relevant sind.
Ja, relevant, veraltet oder einfach auch nicht genutzt werden, weil eben, wenn die Daten ja schon da sind, muss ja mit denen auch was passieren. Und da wäre halt gut, wenn dann ist interdisziplinär gearbeitet wird und nicht nur der Vertriebler wieder für sich, weil der hat sein Schema F, wie er halt vorgeht, weil er halt Vertriebler ist, aber das Marketing macht dann auch wieder Dinge und eigentlich müssten die Dinge ja über verschiedenen Medienmix der Kunde doch bespielt werden. So.
Hier geht es meiner Meinung nach halt auch darum, wie viel bin ich in der Lage überhaupt zu verarbeiten. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ich vergleiche das immer gerne mit Milchprodukten.
Ja, erzähl.
Ja, also wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, 10 Tüten Frischmilch kaufe und also weiß aber, ich kann pro Tag nur 1/4 Liter verbrauchen und stelle hier meine 10 Milchtüten, stelle ich bei mir auf den Küchentisch. Ja, dann brauche ich die 9, die ich noch nicht aufgemacht habe, die brauche ich morgen erst gar nicht aufmachen. Und bei der, die schon offen ist, da wird es morgen schon schwierig, die restlichen 750 Milliliter überhaupt zu verbrauchen. Und genauso ist es mit Daten. Wenn die Daten liegen, werden sie nicht besser wie Wein, sondern sie sind halt einfach irrelevant.
Ja, Und wenn sie nicht bespielt werden, dann werden sie nicht zu kaufenden Kunden.
Also es gibt mehrere Aspekte einfach, die man bedenken muss, wie man die am Leben hält, wie man sie frisch hält. Und dazu gehört eben auch, dass man die Systeme, wo man diese Daten verarbeitet, eben so verbindet, dass, wie soll ich sagen, ein Fluss möglich ist, der von meinem Schreibtisch zu dem des Vertriebskollegen beziehungsweise zum Außendienstler etc. pp. Ja. Halt einfach gewährleistet ist. Ja.
Ja, bin ich bei dir. Ich mag noch, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, noch mal ein Bild, glaube ich, aufmachen. Weil
kannst du schon aufhören hier?
Ja. Ja, wir sind ja schon ewig am Reden hier, aber du kannst ja noch gleich, ich sehe ja nur mein Gedanke, wenn es für dich so selbstverständlich ist. Ich meine, wie gesagt, ich kenne das aus der Praxis, so, wenn du mal Leadlisten irgendwo herbekommst, dann steht da halt drauf, Firmenname, Geschäftsführer, Anschrift, bla bla bla, Telefonnummer, also Dinge, die man so gefühlt aus dem Impressum rausholt. Das sind halt also Hard Facts, aber wenn du von Daten sprichst, dann sprichst du ja auch von viel mehr Daten, die darüber hinausgehen. Funktionieren, E-Mail-Adressen, personenbezogenen Daten, Kaufsignale und so weiter. Also, dass man auch vielleicht da nochmal ein Bild jetzt aufmacht, nur zu sagen, Daten sind nicht gleich Daten. Also, ne, das eine sind halt ganz banale Daten, Anschrift und so etc.
pp. Stammdaten und
personenbezogene Daten ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger, ja?
Ja, und genau das hast du ja vor ein paar Minuten schon gesagt, ne? Also, dass ein großer Kunde, der hat vielleicht gerade gekauft, das heißt aber nicht, dass er für dich nicht mehr relevant ist. Und wenn man diese Daten eben einfach aktuell hält und hin und wieder mal auffrischt, dann musst du einfach mal überlegen, was alles möglich ist. Weil es gibt ja durchaus Signale, die ein potenzieller Kunde senden kann, dass er kaufbereit ist oder dass zumindest ein Bedarf besteht. Und wenn ich nah dran bin an meiner Zielgruppe und habe aktuelle Daten, dann kann ich natürlich auch schnell reagieren. Sonst passiert es halt, wenn ich das nicht mache, dass ich auf irgendwelchen alten Daten sitze und denke, oh, den könnte ich mal wieder anrufen. Ja, und er hat dann eben gerade einen Vertrag unterschrieben.
Also klassisches Bild, nur im Kopf zu haben, wenn jemand ein 4-jähriges Autoleasing hat, dann wäre es halt gut, dass wir ihn nach idealerweise halt mindestens einmal im Jahr kontaktieren, aber halt spätestens nach 3 Jahren und 6 Monaten sollte man ihn kontaktieren und nicht erst nach 4 Jahren und 2 Monaten, weil dann hat er wahrscheinlich schon woanders ein neues Auto unterschrieben. Und da mag ich nur auf eine Gefahr halt hinweisen. Es ist ja schön, dass ich mir als Autoverkäufer quasi vielleicht ja auch manchmal selber irgendwo eine Wiedervorlage in meinem Kalender mache, ja, und vielleicht nicht im CRM-System, weil solche Dinge passieren. Aber vielleicht wechsle ich in den 4 Jahren meinen Job und es kommt ein neuer Autoverkäufer und der weiß das dann nicht, dass das gleich ausläuft oder verpasst ist oder ist noch überfordert oder was auch immer. Das heißt, man darf da ein bisschen drüber hinaus nachdenken. Aber das sind, wie gesagt, immer nur so meine Praxis-Cases, die ich so für mich im Kopf habe aus meiner Zeit oder halt auch tagtäglich immer noch erlebe in den Inhouse-Trainings.
Es ist ein cooles Beispiel mit den Autos, ja? Und das beweist halt auch, dass das die Großen ja auch falsch machen. BMW hat mich immer erst angerufen, dann hatte ich das Auto schon verkauft. Ja? Also das heißt, es ist auch nicht mal ein Phänomen, was nur die Kleinen nicht hinkriegen oder die Mittleren, sondern die Großen, die kriegen es teilweise schon nicht gebacken. Ja? Und du kannst einfach unfassbar viel machen.
Ja, und vor allen Dingen, wie du sagst, Daten kosten ja nicht so viel. Also wenn ich überlege, was da teilweise in Kampagnen verbrannt wird, also wenn ich überlege, wie viel zum Beispiel wie viele Kunden wir im Dialogmarketing anschreiben und wenn du allein nur durch die unnötigen Portos plus vielleicht die Dinge, die damit versandt wurden, sind ja die Daten schon längst bezahlt. So.
Was darf ein Lead kosten? Was darf ein guter Kontakt kosten, der dann aber auch wirklich in meinem Sinne, in meinem Angebot kaufbereit ist oder zumindest einen Bedarf hat? Ja. Und wenn ich ihn dann anspreche, dass das auch für ihn eine gewisse Relevanz hat. Weil ich verschwende ja nicht nur meine Zeit, sondern ich verschwende ja auch die Zeit des Kunden. Und wenn ich das tue, dann, sorgt nicht dafür, dass es leichter wird, denke ich.
Lass doch mal, also für mich gefühlt, Thema besprochen, gibt es noch irgendeinen Aspekt, den ich jetzt nicht sehe, den du noch unbedingt besprechen willst, oder?
Nee, ganz banal eben einfach mal drüber nachdenken.
Dann mach doch mal eine Zusammenfassung.
Ja. Was habe ich eigentlich schon? Wie sieht mein Prozess aus? Ja, haben wir auch schon 100 Mal drüber gesprochen, gefühlt irgendwie. Also wie sieht mein Prozess aus? Was habe ich eigentlich schon? Was kann ich damit tun, was ich schon habe? Und wo macht es denn tatsächlich Sinn, darüber nachzudenken, ob mir gewisse technische Systeme oder Abläufe einfach fehlen und gut tun würden? Weil viele von diesen ganzen Anreicherungen, ja, also veröffentlichte Pressemitteilungen auf der Webseite oder irgendwelche, Fallstudien etc. pp., die veröffentlicht werden, auch in den Medien. Das sind alles Signale. Das sind alles Bedarfs- und Kaufsignale, die ich automatisiert verarbeiten kann.
sagst du so schön Pressebeispiel, ich will vielleicht da tatsächlich mal einen Praxis-Case aufmachen, ja, je nachdem, was sich ja natürlich, was der Hörer jetzt für eine Dienstleistung, für ein Produkt anbietet. Aber jetzt stellen wir uns das vor, was eine typische Pressemitteilung ist, ist ja Generationswechsel, ja? Oder Geschäftsführerwechsel, weil der Alte nicht mehr gepasst hat, ja? Oder Generationswechsel, die nächste Generation tritt ein. Das ist natürlich ein Zeitpunkt, wo ja vielleicht mehr Veränderungen angeschoben werden, als vielleicht 5 Jahre später beispielsweise. Das heißt, wenn ich dann natürlich dann, wenn ich, sagen wir mal blöd gesagt, meine Aufmerksamkeit nur auf ein Unternehmen lenken kann, dann nehme ich doch lieber das, was gerade den Generationswechsel hat, als das, was den Generationswechsel vielleicht erst in 5 Jahren hat, wenn ich nur eins bedienen könnte oder betreuen könnte, oder? Ist doch so ein klassisches Beispiel dann.
Ja, ja. Oder auch, keine Ahnung, es ist ein neuer Vertriebsleiter. Oder neue Abteilungsleiter, sagen wir Abteilungsleiter. Ja, neue Abteilungsleiter machen in der Regel immer Dinge anders oder hinterfragen Dinge in der Abteilung, die sie jetzt übernehmen.
Ja.
Das bedeutet, im Prinzip würde da Geld ausgegeben werden, wenn man das
aufgreift. Bist du denn bei den Dienstleistern dabei, die überhaupt im Kopf sind, oder bist du halt nicht im Kopf? Ja?
Und da musst doch jetzt, da musst du, ich will es einfach, tut mir leid, ich hätte schon wieder ungeduldig, ja, aber da musst du doch nicht manuell irgendwie LinkedIn-Profile durchklicken.
Ja, aber die Zeitung
gibt manuell Tools und Wege, ja, das zu automatisieren.
Die Zeitungen durchblättern, die Branchenzeitungen.
Natürlich das immer entlang der Anforderungen, ne? Also nicht viel hilft nicht immer viel, und alles zu tun hilft dann auch in dem speziellen Fall nicht weiter. Also wie gesagt.
Aber eins, was hilft, weiß ich.
Ja.
Mal sich eine Stunde mit dir zu unterhalten, gemeinsam einen Prozess aufzumalen und dann mal zu gucken, wo kann man vielleicht mal draufschauen. Das ja. hilft immer.
Das hilft, ja. Gerne Bescheid sagen. Kein Problem.
Ja. Haben wir was noch? Hast du noch ein letztes Wort?
Nee, ich habe kein letztes Wort mehr. Wenn irgendwas unklar ist, gerne Bescheid sagen, und dann hängen wir da noch ein bisschen was dran. Ansonsten darfst du heute mal das Schlusswort und die Wünsche für die Woche aussprechen.
Oh Gott. Daten zu haben ist super. Die richtigen Daten zu haben ist besser. Und zu wissen, was ich mit den Daten mache, ist dann halt gemeinsam mit guten Daten die Grundvoraussetzung für maximalen Erfolg, auch in der Zukunft, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und wenn es dann doch mal wieder wirtschaftlich starke Zeiten gibt, dann ist es natürlich der Garant, schnell vorwärts zu kommen, schnell zu skalieren.
Ab sofort machst du das immer. Super. Besser geht nicht. Also, Wiedersehen.
Ciao.